Was geht ab und herzlich willkommen und herzlich Glückwunsch zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 20. April 2020. Oh Mann. Flo, warum bist du so ein Loser und kannst du dieses Datum merken? Okay, Konzentration, zusammenreißen. Es ist der 20. April, ihr wisst, was das für ein Datum ist. Ja, es ist das Datum. Genau heute, vor 20 Jahren, kam Erkan und Stefan 1 in die Kinos. Warum genau an diesem Tag? Wir wussten es damals auch nicht. Irgendwann hat uns jemand darauf angesprochen und hat gemeint, wieso kommt euer Film eigentlich genau an Hitlers Geburtstag raus? Und wir so, was? Das wussten wir nicht. Da hat auch keiner drüber nachgedacht. Und vielleicht ist sowas auch ein kleiner Hinweis darauf, dass nicht immer alles eine Bewandtnis haben muss, sondern einfach es blöde Zufälle gibt. Ja, am 20. April im Jahre 2000 erblickte Erkan und Stefan 1 das Licht der Welt in vielen, vielen deutschen Kinos und wir wurden über Nacht zu richtig krassen Stars. Und wir haben uns selber in Kinovorstellungen geschlichen und haben heimlich zugeguckt, wie es so ankommt und es war ein ganz, ganz, ganz verrücktes Gefühl. Wir sind natürlich davor schon oft auf der Bühne gestanden und so weiter. Aber Kino ist halt immer noch für uns auf jeden Fall was ganz Großes und Besonderes gewesen. Wirklich so die Königsklasse, Champions League. Und ja, da hat sich für uns natürlich vieles verändert. Auf einmal wird man bundesweit wahrgenommen. Davor waren wir immer nur ein bayerisches Kabarett oder ja, Kleinkunstphänomen. Wir haben zwar immer so 1500 Leute in unseren Hallen gehabt, wo wir aufgetreten sind, aber trotzdem, wir waren nicht deutschlandweit bekannt. Und auf einmal kannte man uns in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Und es hat sich bis heute so gehalten. Wir werden oft erkannt, oft aber auch nicht mehr. Aber damals, es war schon ein bisschen harter Tobak, damit umzugehen. Aber das Schöne war, dass wir beide nebenbei noch studiert haben während dieser ganzen Geschichte. Ich habe mein mündliches Staatsexamen der Rechtswissenschaften habe ich eine Woche vor Drehbeginn abgelegt. Dementsprechend schlecht war es auch. Ich weiß nicht, ob ich da im Podcast drüber schon mal gesprochen habe, aber das lief damals alles ziemlich parallel. Es musste halt passieren. John hat noch sein Diplom gemacht als Architekt. Der ist Diplom-Ingenieur. Und ich mache mir gerade währenddessen eine Wasserflasche auf. Ja, und es hat damals unser Leben verändert. Und den zweiten Kinofilm haben wir noch in der gleichen Konstellation produziert, mit der Produktionsfirma Hoffmann und Voges zusammen. Und den dritten Kinofilm haben wir dann selbst produziert, mit der Produktionsfirma, die wir mit Hoffmann und Voges damals gemeinsam gegründet haben und die sie dann an uns abgetreten haben für den symbolischen Preis von 1 Euro. Fragt nicht, was da vorgefallen ist, aber die haben uns das Ding geschuldet. Ja, gut. Und ich habe mir gedacht, heute zum Anlass des Tages, 20 Jahre Erkan und Stefan 1, suche ich mal das allererste Drehbuch raus. Denn die ersten Drehbücher waren total völlig anders als das, was später ins Kino kam. Und wir haben ja mit Drehbuchautoren zusammengearbeitet. Das waren Philipp Weinges und Günter Knarr. Die haben dann später ihre eigene Produktionsfirma auch gegründet. Die haben dann solche Filme wie Crazy Race für RTL gemacht. Und die wurden uns zur Seite gestellt als richtige, echte Drehbuchautoren, die unsere Ideen und die verschiedenen Geschehnisse aus dem Erkan und Stefan-Universum, aus allen Radiofolgen und aus einem Live-Bühnenprogramm versucht haben, alles so in einer Form zu pressen, dass es am Schluss Sinn ergibt. Und mussten eben diese verrückte kleine Erkan und Stefan-Welt aus den beiden Ghetto-Vororten von München, aus dem Hasenbergl im Norden und aus Neuperlach im Südosten, diese Welt mussten zusammenbringen mit einer Welt, mit der wir kollidieren. Es muss ja immer so eine Art Clash of Cultures sein oder zwei Welten müssen halt zusammenprallen, damit auch Reibung entsteht. Und in der allerersten Fassung, da gab es noch kein BND und kein CIA und eine Kassette, wo der vermeintliche Tod von Barschel, wie hieß denn der mit Vornamen damals eigentlich, aufgezeichnet worden ist. Das war ein großer deutscher Skandal, der bis heute nicht aufgeklärt wurde. Uwe Barschel war nämlich ein CDU-Politiker und der ist damals plötzlich in der Schweiz in einem Hotel tot in einer Badewanne aufgefunden worden. Und da gab es alle möglichen Spekulationen, ob der vergiftet wurde, was da passiert ist. Und man weiß es halt bis heute noch nicht. Und wir haben gesagt, da dem Vater von der Nina wurde diese Kassette zugespielt, wo Uwe Barschel die letzten Minuten vor seinem Tod quasi aufgenommen hat. Und man hört ihn da, wie er so an die Hotelzimmertür geht und sagt, und er lässt sich gerade ein Bad ein, macht die Tür auf und sagt, was machen Sie denn hier, Herr? Und dann macht es am Ende, macht es einen Klick und Erkan und Stefan haben über diese Kassette drüber aufgenommen und das Ding war nie zu gebrauchen. Das war so dieser Gag. Und da ging eben alles in diesem Film, ging um diese Kassette. Diese Kassette war der sogenannte MacGuffin. Ein MacGuffin nennt man das, wonach im Film alle hinterher sind. Das ist nicht notwendigerweise irgendwas, was mit dem Film was zu tun haben muss, sondern es kommt halt im Film vor. Alle rennen dieser Sache hinterher, wie in Pulp Fiction zum Beispiel dieser Koffer, den sie mal aufmachen und dann leuchtet es irgendwie golden raus, aber keiner erfährt jemals, was drin ist. Klassischer MacGuffin. Warum heißt MacGuffin so? Ich glaube, Hitchcock hat es mal verwendet in irgendeinem Film. Ich glaube, da hieß irgendeine Person MacGuffin, hinter der alle her waren. Der wurde aber auch nie gezeigt. Und dann wurde dieser Mr. MacGuffin wurde quasi später als Motiv, als Leitmotiv für viele andere Filme eben auch verwendet. Einmal war es halt dann vielleicht, waren es Diamanten, einmal war es vielleicht so eine Kassette, einmal war es bei den James-Bond-Filmen, sind es oft irgendwelche Codes für Atomraketen. In unserem Fall war es halt diese Kassette oder Tod von Uwe Barschel. Die Wahrheit über den Tod von Uwe Barschel dokumentiert war. So, jetzt suche ich mal hier auf Google. Hätte ich ja auch mal vorher nachgucken können. Aber soweit reicht mein filmisches Wissen nicht. MacGuffin, Wikipedia ist der Begriff. Oh, jetzt habe ich auf die englische Seite geklickt. Ist der Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film meist dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben. Der MacGuffin ist neben dem klassischen Who Done It, wer hat's getan, ein verbreitetes Mittel, um Spannung über die gesamte Filmhandlung hinweg aufrechtzuerhalten. Ja, zum Beispiel ein Dokument mit einer Geheimformel, kompromittierenden Informationen. Ah, Uwe Barschel. Genau. Und genau, in einem 1966 von François Truffaut geführten Interview mit Hitchcock erklärte dieser ein MacGuffin mit folgender kleinen Geschichte, die dessen Beliebigkeit verdeutlichen sollte. Bla 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 bla. Oh, that's a MacGuffin. Okay, es könnte ein schottischer Name aus einer Geschichte über zwei Männer, die Zug fahren, sein. Der eine Mann fragt, was ist das für ein Päckchen in der Gepäckanlage? Nun sagt der andere Mann, das ist ein MacGuffin. MacGuffin ist eine Vorrichtung, um im schottischen Hochland Löwen zu fangen. Aber im schottischen Hochland gibt es sogar keine Löwen. Nun, dann ist es eben auch kein MacGuffin. Sehen Sie, ein MacGuffin ist gar nichts. Ja, okay. Tolle Erklärung, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. So, also, dieses super Buch habe ich übrigens auch, ich hole es mal ganz kurz her, für Filmschaffende extrem interessant. Wo ist es denn? Wo ist denn mein Hitchcock-Buch? Hitchcock und Truffaut? Ich finde es nicht, scheißegal. Buch ist nicht aufzufinden, genau dann, wenn man es braucht. Die ganze Zeit fällt es einem immer irgendwo in die Hände. Es geht immer im Weg rum. Das heißt auf jeden Fall, wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock von François Truffaut? War ein Interview zwischen den beiden über mehrere Tage hinweg, glaube ich. Super geiles Buch. Egal, sollte in keiner Cineastenbibliothek fehlen. Ich habe hier eine kleine Kaffeetasse. Der Schlimmbeck immer mit seinen Bechern hier. Seht ihr, was da drauf steht? Scheiße, Corona, erstmal eins Kaffee reimsaufen. Ist die nicht schön schlecht? Kennt ihr diese Seite nachdenkliche Sprüche mit Bilder? Der hat diese Tasse designt. Die kann man bei dem bestellen. Und ich habe sie mir direkt bestellt, weil ich es auch total cool finde, kreative Leute zu supporten. Und ja. Kaffee schmeckt tippitoppi aus der Tasse. Das Witzige ist, die kam heute mit der Post. Ich habe die Tasse damals gesehen, dachte mir, direkt bestellen, total geil. Habe sie bestellt, habe sie bezahlt. Dann dachte ich mir, sowas könntest du eigentlich selber auch mal machen, so eine Tasse. Dann habe ich mir meine Schlimmbecks-Tasse gestaltet. Dann habe ich die Merchandising-Frau kontaktiert. Dann habe ich ihr meinen ersten Entwurf zugeschickt. Dann hat sie es überarbeitet. Dann hat sie die Dinger in Fertigung gegeben. Dann hat sie sie mir zugeschickt. Und dann habe ich euch davon erzählt. Und dann habe ich sie alle an alle meine Schlimmbäckchen verschickt. Und heute kommt die Tasse mit der Post an, die mich dazu inspiriert hat. Da seht ihr mal, wie brav und fleißig der Schlimmbeck ist. So schlimm ist er gar nicht, oder? Siehst du? Und hier nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Hier verrecken sollst du an deiner Tasse. Netter Typ übrigens. Hey, den könnte ich mal interviewen. Was haltet ihr davon, wenn ich wieder mehr Leute interviewe? Nicht gleich eine ganze Stunde lang, aber vielleicht habt ihr Ideen. Kommt jetzt gleich nicht mit so großen Namen wie, hey, interview doch mal Bulli oder Barack Obama oder so Leute, die generell keine Zeit haben. Aber, hey, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja was. Vielleicht macht ihr was ganz was Besonderes, worüber ihr gerne sprechen wollt. Und wir tun ein bisschen eure Kontakte und meine Kontakte zusammen und verdoppeln somit unsere Reichweite. Na, wie wär's? Wie wär's? Demnächst mache ich ein Interview mit der Konstanze Lindner, das ist schon geplant. Neger Amiri möchte eins machen. Ich frage auch den Thies Neubert vom Postillon 24 Nachrichten, der Moderator, den ich auch schon ganz, ganz lang kenne. Simon Pierce möchte ich interviewen. Ich habe schon ein paar Leute gefragt. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch Ideen? Genau. Zurück zu Erkan und Stefan 1. Statt eines MacGuffins in Form einer Kassette gab es damals Atomraketen. Jawohl! Schwedische und dänische Geheimagenten haben sich bekriegt und es ging um nukleare Sprengköpfe. Und Erkan und Stefan hatten irgendwelche Codes. Um Gottes Willen, oder? Und die Figuren hießen Svensson, Persson, Larsson, Nilström, Reinström und so weiter. Und wir dachten uns die ganze Zeit, ey, warum haben die jetzt alle so lustige Namen? Wir sollen doch die Lustigen sein. Nicht, dass uns jetzt irgendwas lustig, jemand Lustigkeit wegnimmt, aber wir sollen uns doch an einer möglichst normalen Welt irgendwie reiben. Nicht an einer Welt, die genauso durchgeknallt ist. Diesen Fehler haben wir dann in Erkan und Stefan 2 übrigens gemacht, wo dann auf einmal Tana aus von ein Jahrtausend Jahre altes, verwünschtes Mädel aus einem Dolch rauskommt und der böse Fürst der Finsternis. Es war alles zu unglaubwürdig. Ja? Teil 1 war cool, war was aus der deutschen Geschichte, Barschel-Kassette und ein Mädel, was geschützt werden muss, weil die Geheimagenten hinter ihr her sind. Und Geheimagenten sind jetzt auch nichts sowas komplett Unglaubwürdiges. Ja, und natürlich, das haben wir alles, hatten John und ich tatsächlich Bauchweh dabei und haben uns auch durchsetzen können, sodass es dann quasi ausgetauscht wurde. Keine Svenström, Ingström, Nilström, Lasse, keine Ahnung. Aber es gab auch noch ein paar Szenen im Buch, nämlich Locations, die dann nicht gedreht wurden, weil einfach eine Location mehr, hätte man noch mehr bauen müssen, mehr Schauspieler engagieren, es musste halt gespart werden. Und die wurden dann rausgestrichen. Weil du hast bei so einem Film, die Leute denken immer, Bulli hätte den Film produziert. Stimmt überhaupt nicht. Das waren zwei junge Typen, die hießen Philipp Voges und Mischa Hoffmann. Und die hatten damals, die waren, kamen frisch von der Filmhochschule, hatten schon ein, zwei Filme gemacht für Sat.1, glaube ich. Rohe Ostern hieß ein Film. Und mehr weiß ich jetzt gerade nicht, aber die haben auch Fußball ist unser Leben produziert und die haben uns damals darauf angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, unsere Figuren quasi in einem Kinofilm zu spielen. Und wir waren natürlich total begeistert, haben sofort Ja gesagt und die haben dann mit uns gemeinsam und mit den beiden Drehbuchautoren das Drehbuch entwickelt und ganz zum Schluss kam erst Bulli dazu. Der wurde dann von denen engagiert und wir wurden gefragt, was wir von ihm hielten als Regisseur. Das heißt, viele denken immer, ja, Bulli hätte uns damals entdeckt und Bulli hätte den Film produziert und Bulli hätte Regie geführt und bla bla bla. Ist leider gar nicht so. Ne? Das heißt leider, es war wunderbar so. Bulli hat mit dem zweiten Film übrigens auch gar nichts mehr zu tun gehabt. Und im dritten erst recht nicht. Aber beim ersten Film wurden damals gefragt, wer könnte denn eventuell Regie führen? Und damals schwebten noch so Regienamen, so Sönke Wortmann, hat man sich überlegt. Wer kann denn Comedy machen? Otto, wer macht Comedy in Deutschland? Da gab es so Der bewegte Mann, dann gab es Doris Dörrie mit Männer, aber so richtig Comedy-Regie, da haben wir uns überlegt, okay, wer hat Knockin' on Heaven's Door gemacht? Wer hat Voll Normal, Tom Gerhardt gemacht? Letztendlich kamen wir mit keinem Drehbuchautor zusammen, die waren alle ausgebucht. Und wir haben dann uns überlegt, ja, wer könnte denn sonst noch ein gutes Händchen für Comedy haben? Und dann kamen Hoffmann und Voges, die beiden Jungs, auf die Idee, uns mal Ausschnitte von Die Bully-Parade zu zeigen. Und weil die meinten, der Bully würde da wirklich sehr gut quasi mit Fernsehmitteln kinofähiges Zeug produzieren. Also richtig geile Bilder. Die Sketche, die in der Bully-Parade damals gezeigt wurden, waren einfach visuell und filmisch von der Regie her auf sehr, sehr hohem Niveau. Und haben die rausgefunden, wer die Regie macht da, und haben sie festgestellt, es ist der Bully selbst. Bully wurde damals übrigens auf der Filmhochschule nicht angenommen und war dann quasi eher so ein Learning-by-Doing-Typ und wurde immer besser und ist irgendwann einer der besten deutschen Regisseure geworden, also zumindest in unseren Augen. Und damals haben die uns den Bully vorgeschlagen und wir haben gesagt, naja, das sieht schon ganz gut aus, ja, aber ist das wirklich, schafft er das dann so auch 90-minütige Geschichte zu erzählen? Also, dass er den Bogen auch so beibehält und die Spannung und so weiter. Und dann haben uns die beiden Produzenten erklärt, nee, das ist gar nicht seine Aufgabe. Das ist Aufgabe der Drehbuchautoren. Und die müssen den Spannungsbogen halten. Und Bully inszeniert Szene für Szene für Szene. Natürlich am Schluss wird er im Schneideraum dann auch noch den ganzen Film mit dem Chefcutter gemeinsam beackern. Aber die Grundgeschichte kommt natürlich von den Drehbuchautoren, wie wir sie gemeinsam mit ihnen und den Filmproduzenten entwickelt hatten. Ja. Und da hatte auch noch der Sender mitzureden und alles Mögliche. Naja, gut. Und am Ende wurde das Ding so gemacht und Bully hat Regie geführt. Wir sind dann extra zu ihm in die Bully-Parade gegangen, nachdem der Film abgedreht war, und haben dort, ich glaube, 4-mal irgendwelche Sketche von uns in der Sendung aufgeführt, als Werbung für den Film. Also, damit wir mal auf ProSieben laufen, damit man uns bundesweit mal gesehen hat, bevor der Film ins Kino kommt. Das heißt, der Film war schon gedreht und dann sind wir in der Bully-Parade aufgetreten. Müsst ihr euch vorstellen. Es ist nicht so, dass wir in der Bully-Parade aufgetreten sind und dann hat Bully gesagt, komm, ich mache einen Kinofilm mit euch. Es war genau andersrum. Und den zweiten Film sollte Bully übrigens auch drehen, nur war es damals so, dass der Schuh des Manitou abzukacken drohte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber der Film war zu dem damaligen Zeitpunkt, so wie er dann gedreht wurde, nach Erkan und Stefan 1, hat Bully dann sofort Der Schuh des Manitou gedreht. Der war dann irgendwie im Jahr 2000 kam der Film Erkan und Stefan ins Kino. Und dann hat Bully im Sommer dann Den Schuh des Manitou gedreht, irgendwo in Spanien, glaube ich. Und es hat geregnet, alles Mögliche ging schief und die haben dann am Schluss den Film fertig geschnitten gehabt und Bernd Eichinger, der Chef von Konstantin Film damals, hat dann gesagt, nee, so können wir den nicht ins Kino bringen. Hier fehlt was, da fehlt was, das muss nochmal neu gemacht werden. Und die Produktion war Bullis Firma gemeinsam mit Konstantin Film damals und das Budget war aufgebraucht. Und hat Bernd Eichinger gesagt damals, ich tue nochmal 1 Million Euro rein, ihr könnt nochmal nachdrehen. Aber alle Erlöse aus dem Film gehen an die Konstantin. Bully, du kannst die Erlöse aus Merchandising haben. Ich glaube, so war das damals. Also richtig spannende Geschichte. Natürlich hat er natürlich Regiehonorar, Co-Produzentenhonorar und so weiter. Aber halt keinen darüber hinausgehenden Gewinn. So ungefähr muss es wohl gewesen sein. Und dann war der Film dann nach diesem Nachdreh, war er einfach sowas von genial und sowas von gut, dass er halt dann einfach auch komplett durchgestartet ist und ich glaube nach Otto dem Film einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten wurde und daraufhin konnte er auch den zweiten Film damals dann drehen, Traumschiff Surprise, und als er den damals zur Förderung einreichen musste, glaube ich, noch nie da gewesen, dass er, weil es so ein großes Geheimnis war, dass die von der Filmförderung die Kalkulation bekommen haben, das Drehbuch, das Konzept, aber das Drehbuch verschlossen und versiegelt bleiben musste. Das heißt, es durfte keiner lesen. Eine völlig krasse Story. Ja, genau. Warum erzähle ich euch das? Bully musste damals Schuh des Manitou nachdrehen und hat uns deswegen damals unter Tränen sagen müssen, Jungs, wir haben jetzt schon die Drehbücher für Erkan und Stefan 2 gemeinsam finalisiert und hier nochmal drüber geschaut und darüber geschaut und wir haben schon angefangen zu proben. Und dann hat er gesagt, Jungs, ich kann es nicht machen. Ich kann die Regie nicht filmen, nicht machen mit euch. Ich muss Schuh des Manitou, ich muss jetzt nachdrehen, ich muss Promotion machen für den Film, ich muss durch alle Fernsehsendungen Deutschlands gehen. Ich muss so viel PR machen für den Film, weil wenn der floppt, ist alles hin. Wir waren total am Boden zerstört und haben dann den Axel Sand gefunden. Das war ein sehr guter Kameramann und hat auch Sinan Toprak damals inszeniert. Kameramann, der später Regisseur wurde und der hat dann den Film auch sehr, sehr gut inszeniert. Aber sein Defizit oder seine Fehleinschätzung, sagen wir mal so, war, dass er gesagt hat, Erkan und Stefan, ihr wisst beide, wie ihr am besten funktioniert. In euer Acting, in euer Spiel mische ich mich nicht ein. Und wir haben das natürlich so ein bisschen auch geglaubt und dachten, ja gut, wir könnten es ja, wir wissen es ja und so weiter. Und am Schluss haben wir dann im Schneideraum gesehen, oh, da fehlen ja ganz viele Gegenschüsse, Reaction-Shots und so weiter. Lustige Dinge passieren, aber keiner guckt. So klassische Comedy-Dinger, ne? Von wegen der Blick von der Person, der gerade was passiert ist, das wurde alles nicht gefilmt. Und du bist zwar irgendwie dabei, aber du vertraust drauf, dass es auch gemacht wurde, aber du hast auch andere Sachen im Kopf, wenn du drehst, ne? Du machst deinen Text und so weiter. Naja, so lief das damals. Alles recht spannende Geschichte. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Aber das war die Story von Erkan und Stefan 1. Und jetzt komme ich noch zu ein, zwei Szenen, die ihren Weg eben in das fertige Buch, in die sogenannte kurbelfertige Fassung nicht geschafft haben. Zum Beispiel das Set Straße vor Eckis Falafel-Eck und Eckis Falafel-Eck. Eckis Falafel-Eck ist ein Dönerladen, wo wir als Erkan und Stefan immer abgehangen sind. Und der Gag, warum der Dönerladenbesitzer Ecki hieß, war, weil unser damaliger Manager und Produzent, der Max Witzigmann, ist der Sohn gewesen von Eckhard Witzigmann, dem Jahrhundertkoch. Und der Ecki wurde so quasi im Falafel-Eck so ein kleines bisschen auf die Schippe genommen. Also der Dönerbesitzer hieß auch Ecki, wie der Eckhard Witzigmann. Straße vor Eckis Falafel-Eck, außen, Schrägstrich, Tag. Eine Straße in Erkan und Stefans Welt, an der Ecke ein Imbiss, Eckis Falafel-Eck. Der Ford Transit stottert vorbei und schrammt ein Haus weiter in eine enge Hofeinfahrt. Neue Szene, Eckis Falafel-Eck, innen, Tag. Durch eine unscheinbare Hintertür betreten Erkan, Stefan und Nina einen kleinen Korridor mit Zigaretten und Präservativautomaten, also Kondomautomaten, der durch einen bunten Perlenvorhang vom eigentlichen Imbiss getrennt ist. Schnitt auf. Ein fettig triefender Imbiss mit Kalenderfotos von nackten Frauen. Zwei korpulente, staubige und verschwitzte Bauarbeiter stehen an Plastiktischen und mampfen ihr Junkfood. Ecki, der kleine, wendige Imbissbesitzer, der ein bisschen an das Titelbild von Mad erinnert, ist gerade dabei, mit Gummisauger und Abflussreiniger die Spüle zu reinigen. Nina bleibt fassungslos am Vorhang stehen. Nina, und wo ist das Telefon? Stefan, hey, hier kriegst du voll fettes Telefon, weißt du? Er deutet auf ein schmuddeliges Wandtelefon. Es ist tatsächlich so fettig, dass man es glitschen hört, als sie den Hörer abnimmt. Angeekelt verzieht sie das Gesicht. Erkan, und während du telefonieren tust, besorgen wir echt bayerisches Frühstück. Nina nickt angewidert, nimmt ein Taschentuch und umhüllt damit den Finger, mit dem sie wählt. Dabei beobachtet sie, wie, Schnitt auf, Erkan. Wie Erkan sich zu Ecki zuwendet, um zu bestellen, und Stefan zu einem der dicken Bauarbeiter am Nachbartisch geht. Stefan, sorry Burkhard, Personenschutz. Er fängt an, ihn von oben bis unten nach Waffen abzutasten. Burkhard, offensichtlich ein Typ, der doch nichts aus der Ruhe zu bringen ist, lässt das Abtasten stoisch über sich ergehen. Burkhard, hast gefunden, was du suchst. Stefan, okay, bist sauber, weitermachen. Schnitt auf, da sich niemand meldet, wählt Nina nervös eine andere Nummer. Schnitt auf. Erkan tritt zu Stefan an den Plastiktisch, bildet mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis und hält ihn Stefan unter die Nase. Stefan blickt darauf, worauf Erkan auf Stefans Schulter einen imaginären Kreis malt und mit der Faust draufschlägt. Aua, Erkan, hast ne Danke gesagt. worauf er wieder ein Kreuz auf Stefans Schulter malt und draufhaut. Stefan stöhnt auf. Danke. Schnitt auf Nina, die die Szene beobachtet, schüttelt den Kopf. Endlich meldet sich jemand am anderen Ende der Leitung. Nina, Manfred, was ist los? Kannst du mir vielleicht erklären, warum in München zwei Männer hinter mir her sind, warum ich Leibwächter brauche und... Schnitt auf Verlagsgebäude. Nina, bitte beruhig dich, Carstens. So, also, ihr habt schon gemerkt, die Szene gibt's im Film überhaupt nicht, falls ihr wirklich Filmfans seid. Dieses, wo Erkan und Stefan dieses Reingeschaut-Spiel spielen, das findet alles an einer Telefonzelle statt, wo wir quasi kurz vor der Glyptothek, vor so einer großen historischen antiken Sammlung draußen mit dem Auto geparkt haben. Sie steht in der Telefonzelle und während des Telefonierens guckt sie zu uns in das Auto rein, wo wir dieses Spiel miteinander spielen. Das heißt, es wurde einfach an einer Szene gespart. Und man hat gesagt, komm, das kann man doch auch so machen, dass die Jungs im Auto sitzen und sie ihnen von der Telefonzelle aus zuschaut. Später gibt es dann nochmal eine Szene in Eckis Falafel-Eck. Die Agenten übrigens, die amerikanischen Agenten, hießen Franklin und James Ryan. Okay. Eckis Falafel-Eck, innen Tag. Stefan knallt muffig das Essen auf den Tisch, an dem Nina und Erkan stehen. Nina starrt auf die Plastikteller. Was soll das denn sein, Erkan? Das ist Döner Shanghai und das ist Pizza Freilassing. Das ist wie Döner, nur flacher. Sie betrachtet die Pizza mit Leberkäse, Spiegelei und Endiviensalat. Sie zeigt auf den dritten Teller mit einem ziemlich matschigen Fladenbrot, dessen Inhalt wie undefinierbarer Schleim aussieht. Und das? Burkhard, der dicke Bauarbeiter und sein Kollege verlassen den Imbiss. Bauarbeiter, mach's gut, Ecki. An der Tür begegnen ihm Agent Franklin und Agent James Ryan, die jetzt den Imbiss betreten. Erkan zu Nina. Boah, krass, du kennst Falafel Frankfurt nicht, oder was? Nina, und was ist da drin? Erkan, die beiden Agenten sehen sich nach Ecki um, der verschwindet gerade in seiner Küche. Erkan, naja, so anders krasse Geschichten halt. Und so, Stefan, naja, Falafel Frankfurt halt. Unauffällig bewegen sich die beiden Agenten auf jeweils einen der beiden Tische zu, die sich hinter unseren Helden befinden. Nina, nee, sowas esse ich nicht. Erkan, Nina, das isst jeder, sogar der schwule Jens Uwe. Und das ist der verdammte Feinschmecker. Nina, wenn ich das esse, werde ich mich übergeben müssen. Herr Nina, hier hat sich noch niemand übergeben. Stefan, muffig, bis auf schwulen Jens Uwe. Nina betrachtet zweifelnd den Teller mit Pizza Freilassing. Erkan hat sich für Falafel Frankfurt entschieden und greift nach der Tabasco-Flasche. Erkan, und weißt, hey, Tabasco auf dem Falafel ist fett krass. Es kommt nicht aus der Flasche. Er schüttelt sie kräftig. Agent Franklin, der sich ihm inzwischen von hinten genähert hat, schießt plötzlich ein Strahl Tabasco direkt ins Gesicht. Er krümmt sich brüllend vor Schmerz und sinkt zu Boden. Sein Kollege zuckt zusammen. Agent Franklin, it burns! Stefan und Nina drehen sich erschrocken um, während Erkan weiter gierig seinen Döner verschlingt. Stefan, was hat er gesagt? Nina, er hat gesagt, es brennt. Lieutenant March im Headset. Agent Franklin, what's going on? Erkan mit vollem Mund über Lautsprecher. Es brennt? Nina, jemand muss dem Mann helfen. Ja, crazy, oder? So, das war eine Szene aus Eckis Falafel-Eck. Geht noch ein kleines bisschen weiter. Am Ende gibt nur eine Stelle mit Stefan, greift kurzerhand einer Flasche auf den Tresen und schüttet den Inhalt Franklin übers Gesicht. Man hört ein Zischen und noch mehr Röcheln. Nina, um Gottes Willen, was war denn das? Stefan betrachtet verblüfft die Flasche mit dem Totenkopf in seiner Hand. Ups, das war Abflussreiniger. Ja, da sind Stefan und Erkan und Stefan tatsächlich selber dann tätig geworden. Das haben wir dann auch rausgenommen, weil wir eigentlich gesagt haben, es ist doch besser, wenn die Agenten sich irgendwie selber ausschalten, beziehungsweise Erkan und Stefan überhaupt noch nichts von den Agenten merken. Das fanden wir viel lustiger, dass wir gar nicht merken, dass hinter uns jemand her ist. So, ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fand es ein bisschen interessant. Anlässlich des 20. Veröffentlichungstages von Erkan und Stefan Teil 1. Das Gleiche werden wir mit Erkan und Stefan 2 machen, irgendwann im Sommer 2022, wenn ich bis dahin dann noch Erkan und Stefans Podcast, Schlimmex Podcast mache. Ich freue mich auf Vorschläge von euch, wen ich mal interviewen soll. Mit John habe ich schon gesprochen, der hat auch große Lust, das mal zu machen. Wir haben es die letzten Tage, haben wir GTA gespielt, da habe ich ein tolles Video zusammengeschnitten, das veröffentlichen wir morgen Mittag um 12.30 Uhr. Vergesst nicht, unseren Erkan und Stefan YouTube-Kanal zu abonnieren. Und jetzt bedanke ich mich bei meinen Schlimmpresarios, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Erhebt euch bitte. Ich möchte, dass ihr alle steht, wenn die Schlimmpronalhymne kommt. Vielen, vielen Dank, Luna Schattenwolf. Es ist wirklich großartig. Vielen, vielen Dank, dass du mich unterstützt. Katrina Messinger. Mir fehlen die Worte. Ihr macht mich sprachlos, ihr merkt es schon. Dennis Place. Dom Thule. Vielen, vielen Dank, Dom Thule. John Singh. Dankeschön. Und Leon Borg. Das waren meine Schlimmpresarios. Und jetzt kommen die Schlimmbäckchen. Vielen, vielen Dank. Henry Kunke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Pole, Marco Zied Power, Tom Peter im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Florian Höfle, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Und ich bedanke mich noch bei den beiden großzügigen Spendern, die auf meiner Seite auf floriansimbeck.de/podcast auf den PayPal-Button gedrückt haben, um mir eine einmalige Spende dazulassen. Vielen, vielen Dank. Ihr beiden wisst schon, wer ihr seid. Super, super lieb. Übrigens, heute hat Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, gesagt, Bayern wird dem baden-württembergischen Modell folgen und jedem Künstler einmalig pro Monat für die nächsten 3 Monate 1.000 Euro zukommen lassen. Also, juhu, ich werde trotzdem ALG2 beantragen, davon wird es dann eben abgezogen. Aber so habe ich zumindest schon mal unkompliziert ein bisschen Unterstützung, was echt nicht schlecht ist. Weil es kann doch nicht sein, dass wir Comedians quasi wie bei einer Enteignung all unser Erspartes aufbrauchen müssen. Nur weil wir jetzt einfach mal Berufsverbot bekommen haben, oder? Weil alle Veranstaltungen abgesagt werden. Nicht nur Comedians übrigens, sondern auch Kabarettisten, Schauspieler. Für Gastronomen gibt es ja auch eine Regelung, weil die ja auch Betriebskosten haben. Aber wir Schauspieler und Kabarettisten fallen natürlich unter eine, oder alle Künstler fallen natürlich, weil wir keine Betriebskosten haben, nicht unter diese Not- und Soforthilferegelung, sondern werden normalerweise auf ALG 2, sprich Hartz 4, also Grundsicherung, also ja, wie man so schön sagt, verwiesen worden. Und das kann es ja auch nicht sein. Okay, Leute, das war's von mir. Wir hören uns am Freitag wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert bitte meinen YouTube-Kanal. Und falls ihr mich auf anderen Podcast-Plattformen hört, vergesst nicht, mir vielleicht auf iTunes 5 Sternchen dazulassen oder eine Bewertung. Das hilft meinem Podcast auch, nach oben im Ranking zu rutschen. Genauso auf YouTube kommentieren, abonnieren, liken. Das hilft immer. Kostet euch wirklich nur eine Sekunde. Kommentiert einfach einen Daumen hoch oder wie immer super Podcast. Und das hilft, um einfach ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Der YouTube-Algorithmus ist einfach so. Es reicht nicht nur, dass ich den Podcast mache oder ihr mich vielleicht auch auf Patreon unterstützt oder auf Steady, sondern es wäre halt wirklich toll, wenn ihr einfach irgendwo nur ganz kurz einen Daumen hoch macht. Die Marlene Bürgers macht das immer ganz toll. Vielen, vielen Dank auch an Erkan und Stefans Bunny oder den Benjamin Maurer lese ich öfter. Ihr alle könnt auch mal liken, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir hören uns am Freitag wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao.